Der Glaube ist bei uns Christen sehr wichtig. Wir sprechen, ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Jesus, seinen einzigen Sohn. Glaube, das ist etwas, von dem ja Jesus selber auch oft gesprochen hat. Er hat gesagt, dass wir glauben sollen. Manchmal kritisiert er und sagt, ja, euer Glaube, der ist unzureichend. Aber es kommt auch vor, dass Jesus lobt. Selten, aber es kommt vor, dass er sagt, wegen deines großen Glaubens. Und eine solche Begebenheit ist auch das Thema für die heutige Predigt. Dein Glaube ist fest, habe ich übersetzt. Dein Glaube ist fest. Die Bibelübersetzungen haben stehen, dein Glaube ist groß. Könnte auch übersetzen, stark oder tief oder standhaft. Aber darauf komme ich dann noch. Wir werden diese Begebenheit betrachten, die Heidi schon vorgelesen hat, und können dann überlegen, was war es an diesem Glauben, was Jesus so lobt. Was hat sie getan, diese Frau? Wie drückt sich so ein Glaube aus, den wir ja auch haben wollen? Wir möchten ja auch gerne, dass Jesus zu uns sagt, dein Glaube ist groß oder fest. Was ist geschehen? Jesus mit seinen Jüngern will sich ein bisschen zurückziehen. Er war ja oft in Galiläa tätig, nun geht er ein bisschen in den Norden von Galiläa. Wir würden sagen, das Gebiet, heute wäre das Libanon, damals eben Syro-Phönizien, dann heißt es eine kanaanäische Frau. Jesus zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem Dämon beherrscht. Matthäus Kapitel 15. Also, Jesus will sich ein bisschen zurückziehen mit seinen Jüngern, eine kleine Auszeit machen. So ganz verborgen bleibt er nicht. Eine Frau, vielleicht kannte sie ihn noch gar nicht, vielleicht hatte sie ihn noch nie gesehen, aber hat offenbar schon einiges gehört von ihm. Und hatte irgendwo so den Eindruck, der meint es gut mit uns Menschen und der wird es auch mit mir gut meinen. Und darum geht sie mit einem Vertrauen, mit einer Erwartung zu ihm hin. Sie schreit, also vielleicht kommt sie nicht an ihn heran, weil andere Leute um ihn herum sind. Aber sie will auch nicht warten drauf, bis sie irgendwann quasi zur Sprechstunde kann. Dann schreit sie eben aus Entfernung, der wird mich ja hören und mein Anliegen ist so wichtig. Hab keine Angst, dass ich mich da blamier oder so oder dass die Leute auf mich schauen, aber ich habe da ein wichtiges Anliegen und ich habe das Vertrauen, bei ihm ist mein Anliegen richtig. Also schreit sie, hab Erbarmen. Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist von einem Dämon besessen. Ja, was geschieht weiter? Dann lesen wir, wie Jesus reagiert. Nämlich, gar nicht. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Warum befassen wir uns mit so einer Begebenheit? Ihr denkt vielleicht, naja gut, weil ich Historiker bin, darum interessiert mich das, was vor 2000 Jahren passiert ist. Aber warum interessiert uns das? Weil wir doch Analogien finden. Und ich denke, gerade bei dieser Frau können wir Analogien finden. Ist euch das auch schon so gegangen? Ihr habt ein Anliegen, ihr betet, vielleicht sehr laut, Herr, ich habe da ein Anliegen. Und was geschieht? Scheinbar nichts. Jesus reagiert nicht. Du betest, Gott antwortet nicht. Du bekommst keine Antwort mit. Gott schweigt, so scheint es uns. Ob Gott wirklich schweigt oder nicht, wir hören nichts, wir bekommen nichts mit, es ändert sich nichts. Wir haben den Eindruck, Gott schweigt. Das Schweigen Gottes ist wohl die größte Belastungsprobe für unseren Glauben. Du wendest dich an Gott und Gott schweigt. Nichts geschieht. Hat er mich gehört oder hat er mich nicht gehört? Ist ihm das wichtig oder ist ihm das egal? Oder ist er mit was anderem beschäftigt? Oder ist er so weit weg? Solche Gedanken können dann hochkommen. Und da haben wir schon etwas, was uns hilft für Glauben. Eben, was war so gut, was hat sie richtig gemacht, diese Frau, dass man dann nachher sagen kann, ja, dein Glaube. Drum ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen. Was war richtig? Ihr werden auch Gedanken hochgekommen sein. Ich schreie da, der muss mich doch hören, wenn ich schreie, Herr, Sohn Davids, meine Tochter. Na, geht weiter. Pff, nichts gehört. Gibt das? Kann er doch nicht. Muss er doch gehört haben. Was mag sie gedacht haben? Viele Gedanken können hochkommen. Aber wir sehen, wie sie reagiert hat. Jesus gab ihr keine Antwort. Seine Jünger sagten zu ihm, also zu Jesus, lass sie los, denn sie schreit hinter uns her. Da tun sich die Übersetzer ein bisschen schwer und auch die Kommentatoren. Dieses Verhalten der Jünger wird oft eher ein bisschen negativ hingestellt. Denen war das lästig, die wollten ihre Ruhe haben. Aber man kann das durchaus positiv angehen. Dieses Wort, lass sie los, man kann es wirklich verschieden übersetzen. Entlass sie oder mach was, damit sie eben geht. Oder befreie sie, vielleicht sogar befreie die Tochter. Aber eben mach was. Also ich deute es eigentlich gar nicht so negativ, sondern einfach die Jünger haben das Empfinden, das geht ja nicht. Wir wollen da ein bisschen eine Auszeit haben, wollen uns eher ein bisschen zurückziehen. Na gut, wenn die Frau jetzt lang hinter uns her schreit, werden immer mehr Leute aufmerksamer und das wollte Jesus doch gar nicht. Aber abgesehen davon, das geht doch nicht. Das kann doch nicht einfach eine Frau immer wieder schreien und schreien und schreien und schreit Jesus nach und Jesus reagiert nicht. Tut so, wie wenn er es nicht gehört hätte. Das geht doch nicht. Herr, du hörst das doch, mach doch was, irgendwas muss doch da jetzt geschehen, das kann doch nicht so weitergehen. Also, so würde ich das mal deuten, dass sie ihn einfach daran erinnern, du verstehst nicht, ich meine, du hilfst doch den anderen auch, da will jetzt wer was, ja. Gut, und Jesus gibt dann seinen Jüngern eine Antwort, die Frau hat das wahrscheinlich nicht gehört, sondern das sagt er seinen Jüngern, die ihn eben da angesprochen haben, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist ein hartes Wort. Was bedeutet denn das? Man könnte da vieles verstehen darunter. Sind die anderen ihm unwichtig? In dem Fall war es so, auch wenn Jesus das vielleicht hier nicht genau erklärt hat, aber er hatte tatsächlich die Aufgabe, für diese ungefähr 3 Jahre, wo er öffentlich wirkt, da soll er unter den vielleicht einigen Millionen Israeliten wirken. Da soll er sich darauf konzentrieren. Und Jesus wollte da nicht ein neues Wirkungsfeld beginnen, weil ein Schritt ergibt ja nichts. Nicht? Er heilt die Tochter, dann hören das andere, aha, und dann kommen sie mit ihren Kranken, dann kommen 20, kommen 100 andere, die haben auch ihr Anliegen und ja, die will er auch nicht abweisen, was macht er dann? Und ja, dann beginnt eigentlich ein neues Wirkungsfeld in dem Gebiet nördlich von Galiläa, Libanon oder Syrophönizien. Und da war Jesus darauf eingestellt, okay, meine Aufgabe ist jetzt Israel, also Judäa, Samaria auch ein bisschen und Galiläa. Und das andere, nach ein paar Jahren, das andere machen dann meine Jünger. Nach Pfingsten werden sie hinausgehen, werden sie heilen und werden sie predigen. Gut, hat er vielleicht hier nicht alles so genau erklärt. Er fällt eben fest, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das ist nicht, oder ich will da kein neues Wirkungsfeld beginnen. Sagen wir es mal ein bisschen positiver. ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Heißt aber nicht, dass die anderen ihm egal sind. Ist Israel privilegiert? In gewisser Weise ja, schon vom Alten Testament her. Gott hat Israel auserwählt, um mit ihm einen bestimmten Weg zu gehen. Aber auch immer im Blick auf, da soll was verwirklicht werden in diesem Volk, wo dann auch für die Nachbarvölker sichtbar wird. Aha, das will Gott und so wirkt Gott. Also Gott hat dann auch die Nachbarvölker im Blick. Und wenn er dann gemerkt hat, ja, das funktioniert nicht, hat er nicht aufgegeben, hat er weiter versucht und hat dann eventuell, wenn er immer wieder versucht hat und gemerkt hat, nein, das Volk wendet sich immer wieder ab, dann eben mit dem, wie es dann heißt, dem heiligen Überrest, also mit vielleicht einer Minderheit, einem Teil des Volkes, hat er dann eben weitergewirkt, um seine Absichten zu verwirklichen. Aber er hat die anderen im Blick. Das ist so ähnlich wie, wenn einer von uns ein bestimmtes Charisma bekommt, eine bestimmte Gnadengabe, dann ist er privilegiert. Aber Gott hat die anderen im Blick. Du bekommst ein Charisma, damit du anderen dienst. Also Gott denkt auch an die anderen, auch wenn er einen Einzelnen privilegiert. Wenn er das Volk Israel privilegiert, er denkt auch an die anderen Völker. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und nun, also die Frau hat das wahrscheinlich nicht gehört, aber jetzt endlich hat sie es geschafft. Sie kommt direkt an Jesus heran. Sie fällt vor ihm nieder. Vielleicht will sie auch ihn hindern, dass er nicht weitergehen kann. Sie fällt vor ihm nieder und sagt, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Und was antwortet Jesus hier? Jesus erwiderte, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hündchen hinzuwerfen. Auch wieder ein sehr hartes Wort. Ein harter Vergleich. Wir können den Vergleich ein bisschen abmildern. Wir können sagen, es geht hier nicht um die Straßenhunde, die unbeliebt waren, die man loswerden wollte, sondern es geht hier um die Hündchen, die zum Haus gehören. Und wenn jemand von euch eine Katze hat oder einen Hund hat, dann verwöhnt er den vielleicht sehr. Also es ist nicht unbedingt ein Tier, zu dem man keine Beziehung hat, aber eine gewisse Abwertung ist da. Die Kinder sind natürlich etwas, wo man sich stärker verantwortlich fühlt als für den Hund oder für die Katze. Also das ist eine Abwertung, dieser Vergleich. Kann man nicht ganz wegnehmen, diese Abwertung, die da liegt. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so hart ist wie ja, das Hündchen, das man ohnehin auch lieb hat. Aber trotzdem, den Kindern das Brot wegnehmen und das den Hündchen hinwerfen, das wäre eigentlich nicht richtig. Die Frau steigt dann ein auf diesen Vergleich, aber auch wieder, wir wollen ja immer übertragen auf uns. Wie geht's mir? Kennen wir das? Haben wir auch diese Erfahrung? Ich bete und nichts geschieht. Und ich erinnere mich ja, anderen hilft Gott scheinbar schon. Aber mir anscheinend nicht. Hat Gott andere lieber als mich? Sind andere ihm wichtiger, als ich ihm bin? Diese Gedanken können dann hochkommen. Aha, ich bin ihm nicht so wichtig. Andere werden geheilt, ich werde nicht geheilt. Naja, an mir liegt Gott, also ich bin Gott nicht so wichtig. Solche Gedanken können hochkommen. Und Glaube, das heißt, dass ich eben durch diese Anfechtungen, die da kommen, durchgehe mit diesem Glauben, dass ich dieses Vertrauen habe, dieser Jesus meint es gut mit mir, auch wenn mir manche Gedanken kommen. Gedanken, aha, er hört mich nicht, er reagiert nicht, bin ihm nicht wichtig, aha, ich beobachte, anderen wird geholfen, mir anscheinend nicht, sind ihm die anderen vielleicht wichtiger als mir, solche Gedanken können hochkommen. Und diese Frau, da waren es ja nicht nur Gedanken, sondern die musste sich auch einiges anhören. Also wir dürfen dankbar sein dafür, dass diese Frau das durchkämpfen musste und dass das dann aufgeschrieben wurde. Und wir uns jetzt dran anhalten können und uns denken können, aha, die Erfahrung, die ich da mache, naja, sowas Ähnliches hat wer anderer schon gemacht und das wurde dann aufgeschrieben, weil Gott mir damit was sagen will. Also, ich bin für die Kinder da. Ja, so sagt Jesus nicht, aber es ist der Vergleich da. Das Brot, das eigentlich jetzt für die Kinder gedacht ist, das soll man nicht den Hühnchen vorwerfen. Und die Frau steigt darauf ein. Ja, Herr, sagt sie. Aber das Ja, Herr ist eigentlich auch wichtig. Ihr könnt ja sagen, das ist doch ungerecht. Und das ist ja unser Leben. Ne? Du hast ein Anliegen, du erinnerst dich dran, naja, einem anderen hat Gott geholfen. Jetzt habe ich dieses Anliegen. Vielleicht ermutigt dich das. Aha, dort hat Gott eingegriffen, das war ein deutliches Wunder, naja, vielleicht auch bei mir, kann dich ermutigen, kann aber auch dir das Gefühl geben, naja, so ist das eigentlich gerecht, um den kümmert er sich scheinbar mehr als um mich. Und diese Frau sagt, ja, Herr. Also so als erste Antwort. Wenn irgendwelche Gründe da sind, die ich ja oft nicht genau verstehe, aha, dem wird geholfen, mir anscheinend nicht. Meine Reaktion, ja, Herr. Was du machst, es mag ja Gründe geben, warum Gott den einen heilt und mich nicht. In diesem Fall. Vielleicht lässt Gott mich manche Wunder erleben und auch Situationen, wo Gott anscheinend nicht tut und wo sich meine Liebe zu Gott zeigen kann, eben auch indem ich durch diese Phasen durchgehe, wo ich kein Wunder erlebe. Ja, Herr, das als meine Antwort. Ja, Herr, was du jetzt auch vorhast, ich weiß es nicht genau, ich will da jetzt auch nicht beurteilen, ob das gerecht ist oder ungerecht. Ich sage, ja, Herr. Diese Frau sagt, ja, Herr, aber auch die Hühnchen essen die Brotkrümel, die vom Tisch der Herren fallen. Die Brotreste. Eine schlagfertige Antwort. Aber in jedem Fall, was sie auch ausdrückt, ist, okay, mag sein, dass andere, also wenn wir in dem Vergleich bleiben, kann ja sein, dass andere Brot bekommen. Vielleicht mehr bekommen. Ja, Herr. Aber wenn nur ein bisschen was, wenn, Herr, du hast so viel, wenn von deinem Segen ein bisschen was auf mich kommt, das ist mehr als genug. Ein bisschen was. Brotreste, Brotkrümmen, wenn die runterfallen und ich bekomme sie. Ein bisschen was vom Segen Gottes, das ist schon so viel, das ist eigentlich mehr als genug. Und ob ein anderer scheinbar vielleicht noch mehr Segen bekommt als ich, Gott meint es gut mit mir. Das ist dann eben Glaube, dass ich sage, ich vertraue drauf, Gott meint es gut mit mir, auch wenn Anfechtungen kommen, auch wenn Gedanken kommen. Ja, aber wie ist das? Ist das gerecht? Hat Gott dem anderen mehr geholfen? Dem anderen geht es scheinbar besser als mir? Ja, Herr. Aber ein bisschen Segen von dir ist mehr als genug für mich und ich bin dankbar dafür. Ja, Herr, aber auch die Hühnchen essen von den Brotresten, die da runterfallen vom Tisch. Also ein bisschen was vom Segen Gottes ist schon viel. Also, die Frau lässt sich nicht abschrecken durch das Schweigen, übertragen auf uns das Schweigen Gottes. Wir vertrauen. Gott meint es gut mit mir. Auch wenn ich jetzt nicht gleich eine Antwort merke, auch keine Veränderung, ich vertraue drauf, Gott meint es gut mit mir. Und auch wenn ich den Eindruck habe, aha, Gott hat einem anderen scheinbar mehr geholfen als mir, ich vertraue drauf, Gott meint es gut mit mir. Und Jesus antwortet ihr. Und hier kommt dann dieses besondere Wort, dieser besondere Ausspruch von Jesus. Frau, dein Glaube ist fest. Was du willst, soll geschehen. Und von diesem Moment an war ihre Tochter geheilt. Das ist für uns eine Ermutigung. dein Glaube ist fest und es geschieht. Aber das ist ja die Frage für uns, was heißt das eigentlich? Die Bibelübersetzungen haben hier stehen, dein Glaube ist groß. War das eigentlich groß? War das großer Glaube? Also, was die Frau gemacht hat, war, auch wenn Anfechtungen kamen, sie hat sich nicht abbringen lassen. Im Griechischen steht hier das Wort Megas. Und die Grundbedeutung von Megas ist sehr wohl groß. Also wenn die Bibelübersetzungen hier haben, dein Glaube ist groß, das ist an sich schon richtig, aber dieses Megas hat eine etwas breitere Bedeutung. Vielleicht sollte man gar nicht so viel übersetzen. Vielleicht für viele, für die jungen Leute unter uns, wenn wir sagen, dein Glaube ist mega, verstehen die jungen Leute sowieso auch. Vielleicht kann das mitgehen, aha, mein Glaube soll mega sein, ein Mega-Glaube. Dieses Wort Megas kommt im Neuen Testament öfter vor. Eine Megastille, wir können natürlich sagen eine große Stille, aber das sagen wir nicht. Wir übersetzen dann eine tiefe Stille oder ein großer Sturm oder ein starker Sturm. Das heißt, im Einzelnen übersetzen wir es dann auch mal anders, weil wir da das Gefühl haben, groß ist nicht ganz das Passende in unserer Sprache. Hier bei dem Glauben, die Frage, wie wir das am besten übersetzen, es hat ja damit zu tun, was löst es bei mir aus. Wenn ich jetzt höre, dein Glaube ist groß, oder vielleicht höre, du Kleingläubiger, was löst das bei mir aus? Dann denke ich vielleicht, naja, mein Glaube, ja, ist wahrscheinlich wirklich sehr klein. Aha, mein Glaube müsste größer werden. Also so wie ein Luftballon, den ich aufblase und der dann größer und größer wird. Nur das Problem, das ich habe, ist ja, wie mache ich das? Wie produziere ich jetzt einen großen Glauben, dass der auf einmal ganz groß wird? Und dann habe ich das Gefühl, nein, ich schaffe es nicht. Mein Glaube ist eben klein und ich schaffe es nicht, dass ich mit viel Anstrengung jetzt einen großen Glauben produziere. Und das könnte dann ein falscher Weg sein, eine falsche Fährte, die gelegt wird, indem ich dann denke, aha, ich muss jetzt einen großen Glauben produzieren. Und insofern ist die Frage wichtig, was wird uns von Jesus hier eigentlich gesagt? Wo will er uns hinführen? Was soll ich vor Augen haben? Was soll ich anstreben? Was ist es, auf das ich hin soll? Und da könnte dieses ein großer Glaube vielleicht eben dahin führen, dass ich an meine Leistung denke, aha, ich muss wieder was leisten. Jetzt nicht Werke, sondern Glaube. Jetzt muss ich Glauben leisten, einen großen Glauben muss ich produzieren. Und da mag es gut sein, mal innezuhalten und zu überlegen, was hat die Frau gemacht? Hat sie einen großen Glauben gehabt? Sie hat einen Glauben gehabt, der standhaft war, der blieb, trotz dieser Anfechtungen. Man könnte auch so sagen, Glaube heißt eigentlich Vertrauen. Also Glaube wird manchmal auch falsch verstanden, so im Sinne von, ich glaube das, dass es regnet. Oder dass es heute heiß wird. Darum geht es ja nicht. Es geht um Vertrauen. Vertrauen soll sein, an Gott festhalten. Darum geht es. Das Vertrauen muss in dem Sinn nicht groß sein. Wenn ich vertraue, Gott meint es gut mit mir und dabei bleibe, trotz dieser Anfechtungen, die kommen, es passiert scheinbar nichts, Gott schweigt scheinbar. Wenn ich da festhalte mit meinem Vertrauen, dann ist es gut. Das ist es. Ob jetzt dieses Vertrauen groß ist oder klein, das, denke ich, ist nicht der Punkt. Ich möchte da noch andere Stellen anschauen, wo Jesus auch was erklärt. Eine Stelle, wo er mal redet über das Senfkorn. Da geht es um das Reich Gottes. Jesus will sagen, dass von kleinen Anfängen kann was ganz was Großes werden. Das Senfkorn ist das kleinste Korn oder der kleinste Samen, vielleicht 1 Millimeter Durchmesser, winzig klein, aber nach einem Jahr ist das eine Staude von vielleicht 3 Meter Höhe. Also Senfkorn ist eigentlich was ganz was Kleines. Und dann sagt Jesus, das ist der nächste Ausspruch von Jesus, die Jünger Jesu fragen ihn, ja warum konnten wir diesen Menschen nicht heilen? Und Jesus sagt dann, ja wegen eures, ja haben wir wieder Kleinglaubens. man kann übersetzen Kleinglaube, aber klein oder ein bisschen, vielleicht kurz, kurz könnte man auch sagen. Na, klein kann ja viel sein. Kurz passt hier vielleicht ganz gut im Sinne von, der Glaube ist da. Du gehst nach Hause, beschwingt vom Gottesdienst, von den Liedern, die dich angesprochen haben. Ja, ich ganz neu will ich zu Gott beten, mit großem Glauben. Ich glaube und bete zu Gott und dann passiert aber nichts und dann kommen die Fragen, ja, hört Gott mich überhaupt, funktioniert das überhaupt und dann ist der Glaube weg. Das wäre dann ein sehr kurzlebiger Glaube. Und das, so ein kurzlebiger Glaube, das wäre zu wenig. Also nicht die ob Größe, ob ich jetzt so vor Augen habe, aha, ich muss einen großen oder kleinen Glauben, sondern eben Glauben. Glauben, winzig klein wie ein Senfkorn, ist nicht groß. Nicht? Ein Millimeter Durchmesser ist nicht groß. Aber es ist eben fest, es ist da und wird dann eben in einem Jahr groß. Also Glaube wie ein Senfkorn, aber eben ein Glaube, der dranbleibt, so wie diese Frau. Das ist der Punkt, dieses Dranbleiben. Glaube ist fest, das habe ich übersetzt, das ist dann so mein Schlusswort. Dein Glaube ist fest. Die Frage auch, was sagt Gott zu mir? Ein Glaube ist fest im Sinne von, das Vertrauen bleibt dran, trotz dieser Zweifel, die hochkommen können. Glauben an Jesus ist ja auch immer ein Glaube gegen etwas, ein Glaube gegen den Augenschein, gegen den Zweifel. Glaube an, dein Glaube ist fest, der bleibt dran. Was auch passiert, ob ich den Eindruck habe, da passiert nichts oder es geschieht nichts oder die Frage kommt, hat Gott mich überhaupt gehört? Nein, ich bin überzeugt, Gott meint es gut mit mir. Mein Glaube bleibt dran. Dein Glaube bleibt dran. Sodass auch Jesus sagen kann, dein Glaube ist fest. Dir geschehe so, wie du geglaubt hast. Amen.